Jetzt wollen wir aufstehen und möchten heute Morgen mit dem wunderbaren zweiten Petrusbrief beginnen, uns damit zu beschäftigen. Es ist natürlich hier keine, wie ihr gemerkt habt, Vers für Vers Auslegung, sondern es sind einzelne Botschaften herausgenommen aus diesen Petrusbriefen. Und diese Botschaften, wie ich empfinde, sind aber zentraler Art und können dann wie ein Glied auf einer Kette aneinandergereiht werden. Heute lese ich zunächst einmal Vers 1 bis Vers 4 und anschließend nochmal den Vers 1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Noch einmal 1. Petrus 1, Vers 1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Amen. Mein Thema lautet die Kostbarkeit des Glaubens. Der Eingangsgruß des Petrus zu seinem ersten Brief an die versprengten, verstreuten und auch verfolgten und angefochtenen Christen war, dass er mit dem Trost der Erwählungslehre anfing und mit dem Trost der Lehre von der Wiedergeburt. Er hat seinen ersten Brief angefangen: Ihr seid auserwählt und ihr seid wiedergeboren, und später nochmal: nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen. Damit tröstete er die angefochtenen Glaubensschwestern und Brüder. In dem zweiten Brief, den er hier nun eröffnet, und in seinem Eingangsgruß, da fängt er wieder mit einem Trost an, und zwar diesmal mit dem Trost aufgrund eines kostbaren Glaubens. Er sagt: Ihr habt den gleichen kostbaren Glauben empfangen wie auch wir. Das ist doch etwas Tröstendes in eurer Verfolgung. Warum ist der Glaube ein kostbarer Glaube? Ich denke deswegen, weil er selten ist. Das, was selten ist, das ist meistens kostbar. Wovon man viel bekommen kann und was einem nachgeworfen wird, davon spricht man nicht, dass es sehr teuer und kostbar ist. Und ich glaube, so ist es auch mit dem biblischen Glauben. Er wird uns nicht wie Massenware nachgeworfen, so als könntest du massenweise davon haben, wie Heu oder wie Sand am Meer. Aber weil er dir zu billig ist, darum willst du ihn nicht. So ist das nicht mit dem Glauben. Das ist ein völliges Missverständnis. Täusche dich nicht, wahrer christlicher Glaube ist eine Kostbarkeit und damit auch eine Rarität. Paulus schreibt an die Thessalonicher, der Glaube ist nicht jedermanns Ding, so übersetzt Luther. Klarer übersetzt muss es eigentlich heißen, der Glaube ist nicht aller Teil. Er muss nämlich, wie Petrus sagt, empfangen werden. Ihr habt den gleichen kostbaren Glauben empfangen. Er sagt, ihr habt ihn nicht erwirkt. Oder ihr habt ihn euch erarbeitet. Ihr habt ihn euch verdient. Ihr habt ihn, weil ihr so klug seid und vernünftig. Darum glaubt ihr und habt den Glauben. Nein! Er sagt, ihr habt ihn empfangen und ich habe mal nachgeschaut, wie das eigentlich von der griechischen Sprache her, also vom Grundtextlichen her gedacht ist. Da benutzt der Apostel Paulus das Wort lakechano. Das heißt wörtlich, durch Los erhalten haben. Da bin ich ja hängen geblieben. Und deshalb übersetzen auch konkordante Übersetzungen zum Teil, ihr habt den gleichen kostbaren, oder euch ist der gleiche kostbare Glaube zugeteilt worden. Also eine Zuteilung Gottes ist der Glaube. Glaube ist nicht für uns Menschen so eine Art freie Verfügungsmasse, über die wir selber bestimmen können, ob wir diesen Glauben haben oder ob wir ihn nicht haben. Das haben wir und hätten wir gerne als sogenannte selbstbestimmte Menschen. Aber der Apostel tröstet diese versprengten Christen, diese in Trübsal befindlichen Gotteskinder und sagt, hört mal, denkt mal darüber nach, was ihr für einen Glauben empfangen habt. Es ist ein kostbarer Glaube. Und diesem kostbaren Glauben, der ist euch vom Himmel her zugeteilt worden. Das ist euer Erbe. Das ist euer Reichtum. Das ist euer Schatz. Ihr seid nicht arm. Schon in Psalm 16, Vers 6, da sagt der Psalmist, das Los ist mir gefallen aufs Liebliche. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Hier haben wir sie wieder, die beiden parallel laufenden biblischen Wahrheiten. Ich will nicht müde werden, das immer wieder zu erklären, weil das wirklich wesentlich ist zur Gesundheit unseres Glaubens. Die eine Wahrheit bezüglich des Glaubens ist, jeder Mensch ist verpflichtet, seinem Schöpfer und Erlöser zu glauben und ihm zu vertrauen. Und deswegen sagt die Bibel, Unglaube ist eine schwere Sünde und eine Übertretung des Gebotes Gottes. Der Mensch ist also voll verantwortlich, was Glauben oder Nichtglauben betrifft. Die andere Wahrheit oder die andere Seite von dem Thema Glauben lautet, durch den Sündenfall ist der Mensch geistlich so verarmt, dass er unfähig ist, auch nur den Wunsch zum Glauben zu haben. Er vernimmt als natürlicher Mensch nichts von geistlichen Dingen. Er ist tot für sie. Und darum muss Gott von oben eingreifen und durch seine souveräne Gnade einem Menschen geistliches Leben, sprich ihm Glauben zuteilen, wie Petrus es hier eigentlich so klar und so deutlich ausdrückt. Ihr habt den gleichen kostbaren Glauben empfangen, aber er ist euch zugeteilt. denke, diese Wahrheit von der souveränen Gnade ist es, die einem Menschen den Glauben dann schließlich auch so kostbar macht. Dieser Glaube wird nicht von uns erwirkt, weil wir irgendeine Voraussetzung erfüllen, sondern weil Gott in seiner absoluten Freiheit gesagt hat, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und dass jemand glaubt, geht nicht auf ihn zurück, sondern es ist eine Zuteilung Gottes nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und wer das versteht, dem wird der Glaube, den er haben darf, äußerst kostbar. Er glaubt nicht, weil er will, sondern er glaubt, weil er darf. Halleluja. Ich darf glauben. Oh, ich darf glauben. Womit habe ich das verdient? Millionen von Menschen laufen wie blind durch diese Welt. Sie glauben dies und das und alles und jenes und solches. An Zauberei und Okkultismus und an Sternenhoroskop und an Götzen und an Geld und an alle möglichen Sachen. Sie glauben, sie glauben, sie glauben. Die Welt ist voller Glauben, auch an schönes Wetter morgen. Aber du und ich, wir dürfen einen kostbaren Glauben haben. Einen herrlichen Glauben. Dürfen ihn haben. Durch die Gnade Gottes. Und ich werde nie vergessen, wie mir das so deutlich wurde, als ich so zum Glauben kam und die ersten Jahre auch meines Glaubenslebens, hatte ich immer so das Gefühl, ich bin Christ, weil ich mich also ja nun so für den Glauben geöffnet habe und auch gläubig geworden bin, weil ich glauben wollte. Und eigentlich bin ich Christ geworden durch mich selber. Gott hatte zwar in seiner Gnade mir angeboten, aber dass ich schließlich geworden bin, das entstand eigentlich durch mich. Ja, komischerweise, wenn ich betete, das ist mir schon immer aufgefallen, beim Beten hatte ich immer eine andere Theologie als beim Denken. Beim Beten habe ich nie gesagt, Herr, hast du gesehen, wie ich geglaubt habe? Nicht? War doch prima, ne? Nun bin ich durch den Glauben, den ich dir gebracht habe, ein Christ geworden. Nein, beim Beten, da ist es schon immer so. Da sagen wir, Herr, ich danke dir, dass ich mich für dich entscheiden durfte. Ich danke dir, dass ich glauben darf. Ich danke dir, dass du mir auch das Wollen gegeben hast, dir zu folgen. Und wir merken auf einmal, wie kostbar das ist. Und ich lag auf meinem Angesicht und habe geweint, fast ohne Ende. So hat mich diese Botschaft gedemütigt, dass mein Glaube nicht von mir kam, sondern ein Geschenk der Güte und Barmherzigkeit Gottes. Und ich weiß noch, in unserer Wohnung, ich war allein, meine Frau war wahrscheinlich wieder irgendwo beim Discounter. Da habe ich gelobt und gepriesen. Ich konnte mich nicht beruhigen. Das wurde mir so gewaltig. Wolfgang, dass du darfst glauben, du bist ja privilegiert. Du bist ja bevorrechtigt. Du bist ja günstig, womit habe ich das verdient? Und auf einmal wurde mir diese Tatsache, dass ich ein Glaubender an Jesus Christus, meinen Erlöser, sein durfte, das wurde mir wirklich so kostbar, so herrlich, dass ich, ja, ich hätte am liebsten alles dafür gegeben, um es zu behalten. Und wir wissen, der Petrus hat am Ende sein Leben auch gegeben, weil er diesen Glauben für kostbarer hielt als sein ganzes Leben. Und so ist dieser Glaube für Gottes Kinder ihr Reichtum, ihre Perle, ihr Segen, ihre Hoffnung, ihre Zuversicht und letzten Endes auch ihre psychische Gesundheit in Jesu Namen. Sagt ihr Amen dazu? Wer hat diesen kostbaren Glauben zugeteilt bekommen? Darf ich mal eure Hände sehen? Ja, freut euch doch darüber. Freut euch darüber. Nun sagt er, dass dieser Glaube auch ein gleicher Glaube ist. Da bin ich auch stehen geblieben. Er sagt nicht nur, ihr habt den kostbaren Glauben empfangen, sondern er sagt, ihr habt den gleichen kostbaren Glauben empfangen. Und da, finde ich, liegt ja auch eine Botschaft drin. Es gibt nur einen Glauben. Es gibt nur einen christlichen Glauben, nicht zwei oder drei oder noch verschiedene Variationen davon. Ein Herr, ein Glaube und eine Taufe. Und darauf, glaube ich, zielt der Apostel ab, wenn er seinen in Trübsal und Not befindlichen Glaubensgeschwistern diesen Brief schreibt. Das biblische Christentum umfasst einen normativen Glaubensinhalt, den Gott der Gemeinde durch die Apostel anvertraut hat. Sonst kann zum Beispiel der Apostel Judas in seinem dritten Vers nicht schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft. Wie kann ich für einen Glauben kämpfen, den ich nicht genau definieren kann, von dem ich nicht genau weiß, was er ist? Vielleicht ist er das und vielleicht ist er das und vielleicht auch das andere. Nein, er sagt, es ist ein Glaube, es ist der gleiche Glaube, dem durch alle Jahrhunderte und alle Generationen die Gotteskinder in ihren Herzen hatten, der ihnen von Gott zugeteilt worden ist. Und kein anderer. Der eine hat nicht den und der andere einen anderen und noch einen anderen. Nein, nein, es ist der gleiche Glaube, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen, so schreibt Judas weiter, ein für allemal übergeben worden ist. Ein für allemal ist dieser Glaube den Heiligen übergeben worden. Dafür wollen wir kämpfen. Es ist ein Glaube. Und der ist hier verfasst in Gottes heiliger Schrift. Halleluja. Und wir dürfen teilhaben an dem einen Glauben, der schon in der Mutter und Großmutter des Timotheus gewesen ist. Wir haben den gemeinsamen Glauben mit den Aposteln und Propheten, worin Christus der Eckstein ist. Amen. Und das dürfen wir verkündigen. Dieser gleiche gemeinsame Glaube, der macht folgedessen auch keinen Unterschied. Egal, wer du bist, wie reich du bist, wie arm du bist, wie gebildet oder ungebildet du bist, es gibt kein Ansehen der Person. Der gleiche gemeinsame Glaube, der hebt alle Unterschiede auf. Ihr seid alle durch den Glauben Gotteskinder in Christus Jesus. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Unsere Welt leidet heute an der Spaltung der Menschheit. An der Spaltung von Kultur, Religion und Rasse. Die Bibel gibt eine wunderbare Antwort. In der Gemeinde der Wiedergeborenen gibt es keinen Rassismus mehr. Ja, sagt doch laut Amen. Das soll die Welt hören. Oh, wir wollen für unsere Politiker beten, die wirklich aufrichtigen Herzens daran arbeiten wollen, dass wir doch auch als Menschen keine Unterschiede mehr machen zwischen den Rassen und Farben und Kulturen. Nein, 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 das wollen wir nicht und das wollen Sie nicht. Aber der Weg dorthin, den weiß der Mensch nicht. Der Weg zum Frieden unter den Völkern und Nationen, unter den Rassen, der Weg zum Frieden heißt Jesus Christus. Christus. Er wird kommen als der Friedefürst, als der König aller Könige, als der Herr aller Herren. Und sie werden ihre Knie beugen, alle vor ihm, dem einen, dem Sohn Gottes, in Jesu Namen. Amen. Und das ist dann das Friedensreich, nach dem die Menschheit sich sehnt, wo die Schwerter zu Pflugscharen werden, wo wirklich kein Krieg mehr sein wird auf dieser Erde und wo der Rassismus für immer von der Bildfläche verschwunden ist. Und dieser Weg dorthin, zu diesem Ziel, den hat der Herr uns beschrieben, den hat uns Gottes Wort beschrieben. Das ist der eine gemeinsame, gleiche, kostbare Glaube, der die Menschen versöhnt. Und unter dem Zeichen des Kreuzes wird der Zaun niedergerissen und die Mauern abgebrochen, der dazwischen ist. Auch zwischen Juden und zwischen Heiden. Sagt ihr Amen? Es gibt keinen Unterschied. Wir sind allzumal einer in Jesus Christus. Es gibt auch unter den Christen nicht verschiedene Klassen. Es gibt keine Judenchristen und Heidenchristen. Es ist kein Unterschied zwischen Juden und Heiden. Der Zaun, der dazwischen war, ist abgebrochen, sondern wir lieben alle den einen Herrn. Und das geschieht durch den einen gleichen, unterschiedslosen, kostbaren Glauben in Jesus Christus. Und alles Volk sagt Amen. Ich gehe einen Schritt weiter, nämlich in den nächsten Vers hinein. Es wäre noch viel auch über diesen Text zu sagen, der Glaube an die Gerechtigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Petrus packt hier zu viel rein in ein paar Zeilen, packt da das ganze Evangelium rein, kurz kompensiert und ganz kompakt, sagt man. Er spricht also von dem gleichen Glauben, von dem kostbaren Glauben, der uns zugeteilt ist. Und dann sagt er auch, es ist der Glaube an die Gerechtigkeit Gottes und des Retters Jesus Christus. Jetzt müsste ich eigentlich eine Predigt halten über den Segen und das Geheimnis der Gerechtigkeit Gottes, die in Jesus Christus geoffenbart worden ist. Soll ich die Predigt halten? Nein, nein, die kennt ihr schon. Jetzt gehen wir mal rüber zu dem Vers 3 und 4. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend. Ich habe einen Fehler gemacht. Von Vers 2 und 3. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. In Vers 1 war der zentrale Begriff des Petrus Glaube. In Vers 2 und 3 scheint mir der zentrale Begriff Erkenntnis zu sein. Deswegen heißt unser Thema jetzt: Gott kennen ist Leben. Gottes Erkenntnis bringt höchste Lebenserfüllung. Es ist das Höchste, was einem Menschen widerfahren kann, seinen Gott zu erkennen. Petrus schreibt es, ich rufe es noch in Erinnerung, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Wozu ist der Mensch eigentlich geschaffen? Die Bibel erklärt uns, um Gott zu erkennen. Wir sollen darin unser höchstes Glück finden, den zu erkennen, der uns gemacht hat und der uns das Leben gegeben hat. Viele meinen, das eigentliche Studienobjekt, besonders in der Zeit des Humanismus, sei der Mensch. Der Mensch ist Dreh- und Angelpunkt allen dessens und man muss ihn erforschen. Und deswegen ist man an Gottes Erkenntnis nicht mehr interessiert. Man möchte nur Menschenerkenntnis haben. Psychologie, Menschenkenntnis. Ja, das ist das größte Objekt der Menschen, die noch Gott nicht erkannt haben. Aber nach Gottes Wort ist das entscheidende Studienobjekt der Herr selbst, die Erforschung seiner Natur, seines heiligen Wesens, seines Charakters, seiner Werke, seines Heils, seiner Verheißungen, seiner Zukunftsentwürfe. Das ist gewaltig. Das sollte unsere höchste Wissenschaft sein. Sein Heil zu ergründen, sollte unsere erhabenste Mühe sein. Warum? Augustin hat gesagt, ruhelos ist das menschliche Herz, bis es Ruhe findet in Gott. Immer wieder lesen wir in Zeitungen, wie zum Beispiel von einer jungen Frau in dieser Welt, sie hatte nie ihren Vater gekannt, auch nicht als sie Kind war. Aber man erzählte ihr davon, dass sie ja doch einen Vater hat und der lebt auch irgendwo, aber sie weiß nicht wo. Sie wird immer älter und ist schon inzwischen eine junge Frau geworden. Aber eines Tages ist sie alle stehen und liegen und macht sich auf den Weg und durchreist Kontinente. Warum? In ihrem Herzen schlägt etwas. Das ist das Verlangen, ich möchte wissen, wer mein Vater ist. Und dann gibt es ja auch dramatische Geschichten, was dann passiert, wenn dann solche zwei zusammentreffen. Wie viel Tränen der Freude, der Überwältigung, wie viel Küsse, wie viel Umhaltsfallen es gibt. Wir haben eine solche Geschichte auch in der Bibel. Der verlorene Sohn zum Beispiel, der auch einen Vater hat. Der sagt, ich muss ihn finden, ich muss nach Hause. Und verschüttet, verworfen, verdeckt, unwissend, wer denn eigentlich unser Vater ist und ob es ihn überhaupt gibt, ist aber auch in deinem Herzen diese Sehnsucht vorhanden, Gott kennenzulernen, von dem du kommst. Wer ist dein Vater? Es gibt schöne Geschichten, ich will meine Predigt nicht zu sehr mit Geschichten also pflastern, aber manchmal helfen sie uns, wie Jesus ja auch in Gleichnissen gesprochen hat, da ist ein junges Mädchen, bildhübsch, in einen Autounfall verwickelt, das Auto brennt lichterloh. Sie überlebt mit furchtbar scheußlichen Verletzungen, Brandverletzungen, ist entstellt. Aber sie überlebt nur, weil ein beherzter anderer Autofahrer, ein Mann, bevor Polizei und Feuerwehr überhaupt da war, die Flammen scheute, sein Leben aufs Spiel setzte und dieses junge Mädchen aus dem brennenden Wrack herausholte. Und dann war ja auch bald die Feuerwehr da, das Krankenwagen da oder Hubschrauber, Krankenhaus und so weiter und so fort, Koma, Behandlung, dies und das. Sie wacht auf einmal stehen da viel schönere Blumen als diese. Sie fragt die Schwester, von wem stammen die Blumen? Von dem, der sie errettet hat. Und dann hört sie die Geschichte, dass sie eigentlich ums Leben gekommen wäre, wenn da nicht ein junger Mann gewesen wäre, der einfach zugegriffen hätte. Sie ist ganz gerührt. Nächsten Tag wacht sie wieder auf. Morgens um 6 schon oder um 7 steht wieder ein schöner Blumenstrauß. Von wem stammt der, Schwester? Ja, der junge Mann war wieder hier, aber ist ganz schnell wieder gegangen. Das war ihr Retter. Lange Rede, kurzer Sinn, er brachte noch Pralinen und auch Schmuck und Ketten und alles, nicht? Aber er hat nie gesagt, wer er war. Und was war in diesem Menschenkind, in dieser jungen Frau, in diesem jungen Mädchen? Was ging da vor sich? Was wollte sie wissen? Wer ist das, der sich meines Lebens so angenommen hat? Sie wollte ein Bild von ihm haben, hat er nicht gegeben. Aber es war ein Drängen in ihrer Seele.
Können Sie ihn, wenn er nächstes Mal kommt, sagt sie zur Oberschwester, können Sie ihm nicht sagen, er muss dringend warten, bis ich wach bin, sonst werde ich wach sein und im Flur sitzen, wenn er kommt. Ich muss ihn sehen, ich muss wissen, wer es ist, ich muss ihn erkennen, ich muss die Geschichte nicht weitererzählen. Ne? Es soll wohl dann dahin gekommen sein, ich will euch beruhigen, dass sie sich dann also kennengelernt haben. Nicht? Und nachher haben sie geheiratet und waren glücklich. Halleluja. Na, das ist ja, solche Geschichten lieben wir doch, nicht? Aber das ist eigentlich auch nur ein Gleichnis, eine Illustration. Es ist doch verständlich, dass diese Frau nach ihrem Retter Ausschau hielt. Und so ist das mit der Sehnsucht des Menschen. Es ist etwas Wunderbares, Gott zu erkennen. Jesus Christus zu kennen, der dich erlöst hat. Am Kreuz von Golgatha und der dir Tag für Tag Blumen schenkt, Sonnenschein schenkt, Regen schenkt, Gesundheit schenkt, Speise schenkt, der ist jeden Morgen, bevor du aufwachst, da mit lauter Geschenken. Bei dir auch? Halleluja! Oh, welch ein Bräutigam haben wir, nicht? Aber Lob und Dank, es kommt dann. Das ist ein Stück, was auch Hohelied so uns hinterlässt, dieses Hohelied von der Sulamit. Dieser Frau, die auch ihren Bräutigam kennenlernen möchte. Und dann sagt sie, meine Seele ist krank nach dir. So geht es Menschen, die vom Heiligen Geist angerührt sind. Die diese Botschaft gehört haben, da ist ein Retter meiner Seele. Da ist ein Helfer, da ist ein Heiland, da ist mein Freund. Und dann kommst du mit Paulus dahin und sagst, ich möchte ja ihn erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Vorher sagt in Philipper 3, Vers 8, ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Und jetzt sagt er, um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Er fand also tiefste Beglückung und Frieden für seine Seele in der Erforschung Christi und seines geistlichen Reichtums. Sein früheres Leben mit seinen vergänglichen Inhalten hielt er für Dreck. Durch die Erkenntnis Gottes und Christi fand er tiefsten Sinn für sein Leben, wenn auch du einmal erkannt hast, dass die Hauptaufgabe deines Hierseins auf der Welt die Gotteserkenntnis ist. So kommen die meisten Probleme deines Lebens von selbst in Ordnung. Das krankhafte Gefühl der Sinnlosigkeit zum Beispiel, das bei vielen Menschen Depressionen auslöst, weil die Sinnfrage nicht geklärt ist. Es verschwindet, wenn dein Leben dieses große Ziel der Gotteserkenntnis hat. Wenn du anfängst, dein Leben nicht mehr in erster Linie auf dich selbst und auf das Vergängliche zu beziehen, sondern auf den lebendigen Gott, dann wird dein Leben lebenswert und auf einmal wird dein Koordinatensystem verschoben. Das, was dir heute so wichtig ist, der ganze Müll um dich rum, den du selber produzierst und den du liebst, den andere machen. Ich meine so die Autos, die dann auf dem Schrottplatz landen. Ja, so ist es doch. Oh, wir setzen auf unsere Freunde. Aber auf einmal enttäuschen sie uns. Wir setzen auf unsere Investments. Auf einmal sind wir 50% im Minus. Wir setzen auf unsere Gesundheit und auf einmal sagt der Doktor, sie haben Krebs. Freunde, ist das unser Koordinatensystem? Ist das Sinn und Zweck unseres Lebens? Paulus sagt, das ist Dreck, das alles zu erforschen, das alles zu erkennen. Ich kann ja noch einen Sinn darin sehen und ich glaube, das ist auch in Ordnung, wenn wir den Globus, das Universum, die Sterne, die Makrobiologie und die Mikrobiologie erforschen und alles das. Das sind ja letzten Endes auch die Werke Gottes, die uns zum Staunen bringen. Ah, aber den lebendigen Gott selber in seiner heiligen Dreieinigkeit, in seinen ewigen Ratschlüssen, in seiner Allmacht, in seiner Allwissenheit, in seiner Liebe, in seiner Güte und Gerechtigkeit, in seinem Leiden und Sterben und Auferstehen für uns, Jesus Christus zu ergründen, zu erforschen, ihn zu erkennen, das macht Sinn im Leben. Halleluja. Und das gibt uns Lebensqualität. Und deshalb lass den Mittelpunkt deiner Existenz nicht bei dir selbst sein, sondern lass den Mittelpunkt Jesus sein. Wir haben eine wunderbare Geschichte im Alten Testament. Jakob, er war ein Betrüger, ja, und sein Bruder wollte es ihm heimzahlen, der Esau. Er war auf der Flucht. Er ist auch reich geworden, hat Wohlstand erreicht, aber er hatte keinen Frieden wegen des Zwistes mit seinem Bruder. Und dann erzählt uns die Bibel eine erhabene Geschichte. Da ist er in der Nacht an einem einsamen Ort jenseits eines Baches und da ist ein Mann zu ihm gekommen, den er nicht kannte. Und er fängt an, mit ihm zu ringen und zu kämpfen. Und Jakob kämpft auch. Seine Seele ist verzweifelt, er hat Angst vor seinem Bruder. Die Ängste dominieren sein Leben, die Sorgen, was wird alles werden. Und jetzt kommt dieser Mann und ringt mit ihm. Und irgendwie gibt sich dieser Mann zu erkennen. Und im Nachhinein, da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Und er sagte: Ich muss mit Gott gerungen haben. Und dann kommt dieser berühmte Satz. Als er seinem Gott begegnete: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen. Du bist auch psychisch kaputt, voller Ängste, voller Kummer, voller Sorgen für morgen und übermorgen. Die Sünde drückt. Sie fordert ihren Tribut. Sie hat dich kaputt gemacht. Es gibt etwas ganz Wunderbares. Ich kann dir nur eins sagen. Begegne deinem Gott. Erkenne deinen Gott. Schau ihm ins Angesicht. Durch diesen gleichen kostbaren Glauben. Durch Jesus Christus. Und deine Seele wird genesen. Ich kann Petrus verstehen, wenn er das also seinen Schreibern hier gleich von Anfang an mitteilt. Er sagt: Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Ich sag's euch, Friede werde euch zuteil. Mehr und mehr. Durch die Erkenntnis Gottes. Je mehr du Gott erkennst, und die Liebe in seinem Sohn, desto gesünder wird deine Psyche. Du wirst heil werden. Halleluja. Sag doch mal Halleluja. Wer von euch hat das schon erlebt in seinem persönlichen Leben? Ich glaube, das sind viele Menschen. Das ist das Kostbare an dem Evangelium. Gott von Angesicht schauen und deine Seele, sie wird genesen. Gottes Erkenntnis gibt demzufolge auch Kraft zum Leben. Es ist Gottes Kraft, die wir zum täglichen Leben und auch zum geistlichen Leben brauchen. Und wie wird uns die vermittelt? Wie wird uns Gottes Kraft vermittelt? Ich habe mich jetzt ein kleines bisschen zu lang gefasst, deswegen muss ich jetzt den Schlusspunkt noch euch dringend bringen. Durch die Erkenntnis dessen nämlich, der uns berufen hat, sagt der Apostel. Durch Erkenntnis Gottes wird uns Gottes Kraft, seine Kraft zuteil. Jesus betet im hohen priesterlichen Gebet: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben. Gott kennen ist die Kraft auch zur täglichen Lebensbewältigung. Aber damit ist nicht Anhäufung von Wissen gemeint.
von theoretischem Wissen. Die Bibel auswendig kennen ist noch lange nicht Erkenntnis Gottes. Es gibt Menschen, die wissen genauestens über alle Lehren der Bibel Bescheid. Die wissen genau, wie Taufe zu sein hat und wie der Ablauf der letzten Dinge stattfinden wird, bis Jesus wiederkommt. Das ist alles fest bei ihnen. Aber von dieser Erkenntnis spricht der Apostel nicht. Nein, Wissen und Erkenntnis ist ein himmelweiter Unterschied. Was ist aber das Wesen von Erkenntnis? Ich muss das loswerden. Bei uns auf der Weide hat der Bauer ein paar Pferde. Gestern bin ich am Zaun gewesen. Ich dachte, ich will ihn mal näher treten. Hab aus Versehen den Spaten fallen lassen. Hat Bums gemacht auf den Stein. Psst, waren die Viecher weg. Die Viecher nicht. Ich habe gerufen. Die kamen nicht. Ich habe mal gehört, wie so ein Pferd durchgegangen ist. Und niemand konnte es bändigen. Endlich kam einer. Der sagt gar nichts, der geht nur auf das Tier zu. Und das Pferd kommt auf ihn zu. Und Friede ist da. Was passiert? Wisst ihr, was er vorher gesagt hat? Lass mich mal. Ich kenne das Pferd. Du musst wahrscheinlich viele Bücher über Pferde gelesen haben. Was meint ihr? Nicht? Einige schütteln im Kopf. Wieso? Was meint er denn, ich kenne das Pferd? Der muss doch kundig gewesen sein. Vielleicht hat er sogar studiert. Nein, er meinte ganz was anderes. Was meint er? Er meint, ich habe eine Beziehung. Ich habe eine Beziehung zu dem Pferd. Ich glaube, das sagt schon etwas. Gottes Erkenntnis ist nicht Wissen über Gott und Theologie. Intellektuelle Ansammlung von Informationen. Sondern Erkenntnis Gottes beschreibt eine Beziehung. Nehmen wir doch auch mal die Beziehung untereinander von Menschen. Ich kenne Menschen, einige, viele, nur oberflächlich. Aber ich kenne sie. Ich kenne einige schon recht gut. Aber jemand kenne ich persönlich. Ich sage nicht wen. Merken wir? Wir können mit vielen, vielen Frauen im Supermarkt zusammen sein. Ja, die auch einkaufen wie du und ich, nicht? Wir können mit vielen zusammen sein irgendwo im Berufsleben. Vielleicht ist deine Chefin sogar eine Frau. Du kennst viele, viele, mehr oder weniger gut. Aber es soll vorkommen, dass man eine kennt. Ganz besonders. Wer hat eine? Ja. Die kennst du persönlich. Das ist etwas mehr. Das heißt, das ist eine Beziehung. Aber wie das Ganze passiert ist, ich will es mit einer hochgestellten Persönlichkeit versuchen zu erklären. Einer Königin zum Beispiel oder einem Sportler, der weltberühmt ist. Und du gehst hin und sagst, oh, ich möchte den mal kennenlernen. Ich werde mal bitten, ob er mir ein Autogramm gibt. Stehst in der Schlange, 500 Leute warten hier auf ein Autogramm und endlich bist du dran. Und dann denkst du, sag ihm noch etwas. Du bist schon froh, dass du bekommst. Wenn du wegkommst, dann kannst du sagen, oh, ich habe ein Autogramm von. Vielleicht sagt er, nehmen wir mal eine Königin. Vielleicht sagt sie, hör mal, möchten Sie heute Abend beim Empfang dabei sein? Oh, du drängst dich doch dieser hochgestellten Dame deine Freundschaft nicht auf, nicht? Sondern wie fängt das an, wenn du zu einer hochgestellten Persönlichkeit eine Beziehung erlangst? Von wem kommt die? Von der Persönlichkeit. Und auf einmal sagt sie zu dir, na, wie hat es Ihnen denn geschmeckt? Ach, das war wunderbar. Wollen Sie nicht morgen wiederkommen? Ich möchte morgen segeln gehen. Wollen Sie mit mir kommen? Wow! Wer würde mit segeln gehen? Ist doch klar, nicht wahr? Wer würde nicht mitgehen? Und auf einmal bist du da mit der Königin, ich weiß ja nicht welche, aber mit wem auch immer, bist du da zusammen. Auf einmal fängt sie an, dir ihr Herz auszuschütten. Fängt an, vertrauensselig über ihre Familie zu reden. Du hörst nicht richtig. Darf ich mal fragen, könnte es sein, dass du auf einmal eine solche Beziehung anfängst zu schätzen?
So, wie bin ich dazu gekommen? Wie bin ich dazu gekommen, diese Frau, diesen Mann, dieses weltberühmte Idol persönlich zu kennen, eine Beziehung zu haben, sogar Freundschaft? Stell dir mal vor, der Abraham, der hat auch seine Ohren nicht getraut, als es auf einmal hieß und Gott nannte ihn seinen Freund. Gott hat zu ihm Freund gesagt.
Und wir lesen nicht, dass Abraham rumgegangen wäre und gesagt hat, oh Leute, wisst ihr was, ich habe einen Freund, ich kenne Gott. Die Leute sagen, ich kenne Königin Elisabeth, oh, ich war bei ihr und mit ihr und so. Sie werden vielleicht auch über Sportler und Schauspieler und was weiß ich, oh, wisst ihr, ich kenne. Aber ich will euch mal was sagen, ich kenne einen viel besseren, viel höheren, viel gewaltigeren, viel herrlicheren, einen unvergleichlichen. Ich will euch etwas sagen, kennt ihr Elisabeth und kennt ihr Fußballkönig sowieso? Kennt ihr von mir auch Filmschauspieler sowieso? Kennt sie gerne alle und seid glücklich damit. Ich kenne jemand anders, der ist noch höher als alle anderen. Ich kenne den lebendigen Gott, sagt ihr Amen? Das ist der Punkt, verstehen wir das? Das ist die Beziehung. Jetzt laufen wir rum und sagen, wisst ihr was, ich kenne Jesus. Die verstehen das nicht. Aber wir dürfen uns glücklich schätzen. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von Gott erkannt. Nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja, viel mehr von ihm erkannt seid. Das heißt, liebe Gemeinde, zum Schluss, die Beziehung und die Bekanntschaft geht nicht von uns aus, sondern sie kommt von Gott her. Haben wir das verstanden? Er hat uns zuerst geliebt. Darum lasst uns ihn lieben. Paulus sagt, nachdem ihr aber Gott erkannt habt, und dann sagt er, ja, viel mehr von ihm erkannt seid. Ich habe ihn erkannt, weil er mich zuerst erkannt hat. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient. Wodurch? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, der uns zuerst erkannt hat. Darum erkenne deinen Gott und wachse in der Erkenntnis und du wirst ein bevorzugter, ein begnadeter Mensch, ein glücklicher Mensch, ein Mensch in Lebenserfüllung. Du kennst den lebendigen Gott durch seine herablassende Gnade. Was ist also das Beste im Leben, das uns wirklich Freude, Friede und Kraft verleiht? Es ist die Erkenntnis Gottes und seines Sohnes Jesus Christus. Ein Weiser rühme sich seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, hör mal, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Jesaja 9, Vers 22. Also, liebe Gemeinde, liebe Freunde, seid klug und kennt euren Gott und euren Herrn in Jesu Namen und habt ein erfülltes Leben durch die Beziehung und die Freundschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn. Und alles Volk sagt Amen. Amen. Wir stehen auf miteinander. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dir auch diese